Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir gehen voran in der Betrachtung des Römerbriefes. Sein Thema ist, Gott stellt dem Menschen Gerechtigkeit zur Verfügung. Paulus entfaltet das in diesem Brief in mehreren Richtungen. Eine davon beschäftigt sich mit der Heiligung, und das meint die innige Beziehung des Gläubigen zu Gott, wie das 8. Kapitel lehrt. Im 8. Kapitel bringt Paulus ein Fazit zu dem, was er zur Heiligung zu sagen hat. Er tut das in drei Bereichen: Heiligung, Gewissheit, keine Trennung von Gott. Es geht um kraftvolle Heiligung im Gegensatz zur kraftlosen. Dieses Kapitel lässt uns all das kennenlernen, was Gott an Vorsorge getroffen hat für unsere Heiligung. Kapitel 8 ist meiner Meinung nach der Höhepunkt des Römerbriefs. Diese Tatsache wird von vielen Auslegern dieses Briefes betont. Der Theologe Philipp Jakob Spener sagte, wenn die Heilige Schrift ein Ring wäre und der Römerbrief sein kostbarer Stein, so wäre das 8. Kapitel die funkelnde Spitze des Juwels. Der Schweizer Theologe Frederik Godet nannte es dieses unvergleichliche Kapitel. Ein anderer ergänzte, wir betreten dieses Kapitel ohne Verdammnis, wir verlassen es ohne Trennung und dazwischen werden denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wie könnte man es noch besser haben? Wir entdecken Freude und Frieden, die einem Kind Gottes in diesem Leben geschenkt werden. Es soll trotz des Vorhandenseins von Sünde für Gott leben. Die Sünde soll nicht sein Lebensprogramm diktieren. Bereits behandelt wurde, dass es in einem gerechtfertigten Sünder nichts gibt, das diesen idealen Zustand hervorbringen kann. Wir haben gesehen, dass in der neuen Natur keine Kraft und in der alten nichts Gutes zu finden ist. Wie sollte dann aber ein Kind Gottes für Gott leben? Paulus schreit nach Hilfe von außen. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Römer 7, Vers 24. Mit anderen Worten, wer kann mich dazu befähigen, für Gott zu leben? Paulus schloss das Kapitel 7 mit den Worten, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Das 8. Kapitel vermittelt uns nun die Vorgehensweise. Das heißt, hier geht es um das Mittel, mit dem der Sieg gesichert werden kann. Dieses Kapitel führt ein in die Aufgabe des Heiligen Geistes bei der Heiligung. Der Heilige Geist wird in diesem Kapitel 19 Mal erwähnt. Vor Kapitel 8 gab es nur zwei beiläufige Hinweise auf ihn, siehe Römer 5, Vers 5 und 7, Vers 6. Im Römerbrief wird das Werk der heiligen Dreifaltigkeit erkennbar. Gott, der Vater, bei der Schöpfung, Römer 1, Vers 1 bis 3, Vers 20. Gott, der Sohn, bei der Erlösung, Römer 3, Vers 1 bis 7, Vers 5. Gott, der Heilige Geist, bei der Heiligung, Römer 8, Vers 1 bis 19. Hier in Kapitel 8 dreht sich alles um den Heiligen Geist und die wahre Heiligung. Ein Leben, das Gott gefällt, muss in der Kraft des Heiligen Geistes verwirklicht werden. So hat es Paulus den Ephesern gesagt. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Epheser 5, Vers 18. Heiligung ist das Werk des Heiligen Geistes im erneuerten Leben eines Gläubigen. Und das befreit den Gläubigen von der Macht der Sünde, trotz des Vorhandenseins von Sünde, und es führt den Willen Gottes im Leben des Gläubigen aus. Frederik Godet hat die ersten 11 Verse überschrieben mit »Der Sieg des Heiligen Geistes über Sünde und Tod«. Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wörtlich, darum jetzt nicht eine Verdammnis. Das ist die inspirierte Feststellung des Paulus, dass er seine Erlösung nicht verloren hat, trotz des Scheiterns, das er im Kapitel 7 beschreibt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Allerdings empfand er im christlichen Leben keine Freude. Er war ein Versager, ein elender Mensch. Gott wollte aber, dass er diese Freude in seinem Leben hat. Wie soll er sie nun bekommen? Dazu Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Eine sehr wichtige Aussage. Sie beginnt mit dem kleinen Wort denn, das 17-mal in diesem Kapitel vorkommt. Es ist so etwas wie der Zement, der das Kapitel zusammenhält. Denn ist ein Wort, das echte geistige Anstrengung erfordert, um der Logik des Apostels Paulus zu folgen. Einer der Ausleger des Römerbriefs sagte, dass man Paulus nicht zu folgen vermag, wenn man seine Logik nicht versteht. Was besagt dieser Vers im Einzelnen? Das Gesetz des Geistes meint nicht einfach ein Gesetzesprinzip, sondern verweist auf die Autorität, die der Heilige Geist ausübt. Der Geist, der lebendig macht, bezieht sich auf den Heiligen Geist, der Leben schafft, weil er seinem Wesen nach Leben ist. Er ist der Geist des Lebens. In Christus Jesus hat die Bedeutung, dass der Heilige Geist in völliger Einheit mit Jesus Christus ist. Weil der Gläubige Anteil hat am Leben Christi, kann seine Befreiung geschehen. Das Gesetz der Sünde und des Todes ist die Befehlsgewalt der Sünde über unsere alte Natur. Und das endet im völligen Abbruch der Gemeinschaft mit Gott. Die neue Natur des Gläubigen kann die Ketten nicht brechen. Nur das Kommen einer höheren Autorität und Kraft kann das fertigbringen, nämlich der Heilige Geist. Der Heilige Geist wirkt auf die neue Natur ein, die wesentlich verbunden ist mit dem Leben Jesu Christi. Der Mensch in Römer 7, der mit dem Leib des gestorbenen Christus verbunden war, ist jetzt auch verbunden mit dem lebendigen Christus. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Römer 8, Vers 3 bis 4. Hier haben wir den Kern des ganzen Problems. Mit meiner Übersetzung will ich mehrere Dinge klar machen, die es zu verstehen gilt. Denn was ein unmögliches Ding für das Gesetz war, so kraftlos, wie es eben war durch das Fleisch, das tat Gott. Gott hat die Sünde im Fleisch verdammt, indem er seinen Sohn in fleischlicher Gestalt der Sünde und mit Blick auf die Sünde gesandt hat. Damit so die Gerechtmachung, das gerechte Ergebnis des Gesetzes erfüllt werde in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Es war für das Gesetz unmöglich, Gerechtigkeit im Menschen zu produzieren. Das lag nicht am Gesetz. Das lag am Menschen und an der Sünde in seinem Fleisch. Deshalb war das Gesetz völlig untauglich, etwas Gutes im Menschen hervorzubringen. Paulus konnte sagen, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das ist Aussage der Heiligen Schrift und die ist zutreffend. Der Mensch ist völlig verderbt. Das betrifft nicht nur den Mann auf der anderen Straßenseite oder eine Querstraße weiter oder nur jemanden, der in Sünde lebt. Damit sind Sie und damit bin ich gemeint. Der Heilige Geist ist jetzt in der Lage, das Unmögliche zu tun. Er kann im schwachen, sündigen Fleisch ein heiliges Leben zustande bringen. Als Beispiel für diese Wahrheit eine Geschichte aus der Küche. Nehmen Sie an, eine Hausfrau stellt gleich nach dem Frühstück einen Braten in den Backofen, weil sie ihn zum Mittagessen servieren will. Das Telefon klingelt. Es ist Frau Kaiser am Telefon. Frau Kaiser fängt an mit »Hast du schon gehört?« Die Hausfrau hat es noch nicht gehört, aber sie möchte es gerne wissen, also holt sie sich einen Stuhl zum Telefonapparat. Frau Kaiser hat eine Menge zu erzählen und im Nu ist eine Stunde vorbei. Schließlich sagt die gute Hausfrau, »Ach, Frau Kaiser, entschuldigen Sie mich bitte. Ich rieche meinen Braten, er ist schon angebrannt.« Sie legt den Telefonhörer auf, eilt in die Küche und öffnet die Backofentür. Dann holt sie sich eine Gabel und steckt sie in den Braten, um ihn herauszuheben, aber sie hält ihn nicht. Sie kann den Braten nicht herausheben. Deshalb holt sie eine Backschaufel. Sie schiebt die Backschaufel unter den Braten und hebt ihn heraus. Sehen Sie, was die Gabel nicht konnte, weil das Fleisch schwach war, das konnte die Backschaufel tun. Nun war aber an der Gabel nichts auszusetzen. Es war eine gute Gabel. Aber sie konnte das Fleisch nicht halten, weil etwas mit dem Fleisch nicht stimmte. Es war zu weich gekocht. Die Backschaufel tut, was die Gabel nicht tun kann. Das Gesetz gleicht der Gabel darin, dass es für das Fleisch zu schwach ist. Es kann uns einfach nicht emporheben. Es kann uns nicht herausziehen. Doch da wird ein neues Prinzip eingeführt, der Heilige Geist. Was das Gesetz nicht tun konnte, das kann der Heilige Geist tun. Sie und ich, wir sollen das christliche Leben auf Grundlage dieses neuen Prinzips führen. Wir sollen nicht versuchen, uns am Schopf zu fassen und hochzuziehen. So schaffen wir es niemals, indem wir gute Vorsätze fassen und sagen, ich will es besser machen. Das haben wir alle schon gesagt. Aber haben wir es je besser gemacht? Haben wir nicht immer dieselben alten Sachen gemacht? Gott ist es möglich, diese neue Unmöglichkeit zu vollbringen, indem er seinen eigenen Sohn sendet, sein eigenes Wesen in Gestalt des sündigen Fleisches. Christus hatte dieselbe Art Fleisch wie wir, aber ohne Sünde. Das war Gottes Weg, der Sünde an die Wurzel zu gehen in unserem Leib, in unserem Herzen und in unserem Geist. Gott konnte das sündige Fleisch verurteilen und das Urteil am Kreuz vollstrecken, so dass es am Menschen keine Rechte mehr hat. Gott war in der Lage, mit der Sünde fertig zu werden. Christus wurde mit uns identifiziert. Was für eine Herablassung! Die Sünde wurde in unseren Leibern verurteilt. Sie wurde nicht beseitigt, obwohl das manche sehr aufrichtigen Leute glauben. Diese Leiber sollen erlöst werden. Paulus schreibt den Korinthern, es wird auferstehen ein geistlicher Leib. 1. Korinther 15, Vers 44. Gegenwärtig ist der Heilige Geist der Befreier von Sünde in unserem Leib. Viele Leute denken, es wäre herrlich, wenn Christus käme, um uns aus dieser Welt der Sünde herauszuholen. Ja, das wäre auch wunderbar. Ich wünschte, er käme gerade jetzt. Doch es gibt noch etwas Herrlicheres, nämlich, dass er Sie und mich befähigt, ein christliches Leben zu führen, gerade da, wo wir uns in dieser alten Welt der Sünde befinden. Das ist noch herrlicher. Unser Herr Jesus Christus sagte im hohepriesterlichen Gebet, »Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.« Johannes 17, Vers 15. Hier unten auf der Erde findet also der Sieg statt. Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde. Das ist eine Passivform, die weist darauf hin, dass der Heilige Geist ein Leben des Gehorsams hervorbringt, also das, was das Gesetz befahl, aber nicht verwirklichen konnte. Der Heilige Geist liefert die Kraft. Die Entscheidung dazu liegt bei uns. Der nächste Vers spricht von einem neuen Kampf, aber nicht wir sollen kämpfen. Jetzt ist es der Heilige Geist, der gegen das Fleisch kämpft. Vers 5. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Die sind fleischlich gesinnt. Das erinnert mich daran, als ich kurz nach meiner Ordination einen Vortrag hielt und in einem netten Landhaus zum Abendessen eingeladen wurde. Die Hausfrau hatte sehr gut gebratenes Huhn zubereitet. Wir saßen schon am Tisch, da ging sie nach draußen, um noch einmal ihren kleinen Sohn zu rufen. Als sie ihn mehrfach gerufen hatte, kam sie zurück und sagte, »Diesen kleinen Kerl bin ich egal, er hat etwas anderes im Sinn.« Was sie meinte war, »Dieser kleine Kerl will mir nicht gehorchen.« Wenn Paulus sagt, »Die sind fleischlich gesinnt«, dann meint er, Sie haben das Fleischliche im Sinn. Alles andere ist ihnen egal. Davon war schon im 6. Kapitel des Römerbriefes die Rede. Und es ist ganz einfach. Wer gewohnheitsmäßig im Fleisch lebt und den Forderungen des Fleisches gehorcht und kennt die Zurechtweisung durch die neue Natur nicht, kann keine neue Natur haben. Denn die geistlich gesinnt sind, die sind geistlich gesinnt. Ein Gläubiger hat eine neue Natur erhalten und kann sich jetzt der neuen Natur ausliefern. Und das ist ein Willensakt. Das ist der neue Kampf, auf den wir hier aufmerksam gemacht werden. Das Fleisch beschreibt den natürlichen Menschen. Der Herr Jesus Christus sagte nach dem Bericht des Johannes, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und das heißt, es wird immer Fleisch bleiben. Gott hat kein Programm, um das Fleisch zu ändern. Vielmehr bringt er etwas Neues herein. Christus sagt, was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Johannes 3, Vers 6. Wir werden auf einen neuen Kampf aufmerksam gemacht. Es ist nicht länger ein Kampf der neuen Natur oder des Gläubigen, sich darum zu bemühen, die Sünde im Leib zu beherrschen. Es ist vielmehr der Kampf des Heiligen Geistes gegen die alte Natur. Ein kleiner Junge wurde auf dem Schulheimweg von einem Raufbold verhauen. Der Kleine lag unten und der andere boxte ihn kräftig. Dann erblickte er, als er erledigt am Boden lag, wie sein großer Bruder kam. Dieser große Bruder nahm sich den Schläger vor, und der kleine Junge kroch auf einen Baumstumpf und rieb seine Schrammen. Der Gläubige hat den Heiligen Geist, um mit dem Fleisch, diesem brutalen Kerl, fertig zu werden. Ich habe eine Lektion schon vor langer Zeit gelernt, dass ich nicht damit fertig werde. Deshalb muss ich den Kampf jemandem überlassen, der kräftig genug ist. Der Heilige Geist wohnt in den Gläubigen. Er will das für uns tun, und er kann es auch. Die da fleischlich sind, beschreibt den natürlichen Menschen. Paulus zeichnet ein Bild davon im Brief an die Epheser. In Epheser 2 heißt es, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Epheser 2, Vers 1 bis 3. Das war die Situation von allen, bevor sie erlöst worden sind. Und das Wort Fleisch meint auch den Verstand. Das hebt Paulus im Kolosserbrief hervor. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt. Kolosser 1, Vers 21 bis 22. Fleisch schließt die ganze Persönlichkeit ein, die von Gott vollkommen entfremdet ist. Ein natürlicher Mensch strebt nach fleischlichen Dingen und hängt sogar sein Herz daran. Dagegen gibt es aber eine Diät. Im Kolosserbrief sagt Paulus, nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Kolosser 3, Vers 8 und 9. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Matthäus 15, Vers 19. Es ist zwar beschämend, aber zutiefst wahr, dass ein Kind Gottes seine alte Adamsnatur behält. Niederlage und Tod bedeutet es, nach dem Fleisch zu leben. Kein Kind Gottes wird glücklich sein beim Streben nach fleischlichen Dingen. Der verlorene Sohn gerät wohl in den Schweinestall, wird aber nie damit zufrieden sein, dort zu bleiben. Er kann nicht anders als zu sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Lukas 15, Vers 18. Die aber geistlich sind, sind wiedergeborene und erneuerte Menschen, in denen Gottes Geist wohnt. Sie lieben die Dinge Christi. Paulus ermahnt die Kolosser, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Kolosser 3, Vers 12. Das sind nur einige von den Dingen, wonach sich Kinder Gottes sehnen. Sie und ich können solche Dinge nicht mit Anstrengung hinkriegen. Nur da, wo wir den Geist Gottes in unserem Leben wirken lassen, erscheinen sie. Weiter mit Vers 6. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Römer 8, Vers 6. Fleischlich gesinnt sein heißt, abgeschnitten sein von der Gemeinschaft mit Gott und dass hier und jetzt der Tod das Sagen hat. Der Geist, der in einem Gläubigen wohnt, bringt Leben und Frieden. Wenn wir sündigen, sind wir eingeladen, zu ihm zu kommen, es zu bekennen und uns von ihm reinigen zu lassen. Das bringt uns zurück in die Gemeinschaft. Dieses Leben, das er uns anbietet, beinhaltet volle Zufriedenheit und Ausübung all unserer Fähigkeiten. Was ist das doch für ein Leben in Fülle und in bester Form? Viele Leute denken, sie leben wirklich, aber es ist nur schäbiger Ersatz für das Leben, das Gott schenkt. Friede ist die Erfahrung der Gelassenheit und des Wohlbefindens in Gegenwart und Zukunft. Ach, wie sehr haben wir es nötig, dorthin zu gelangen. Der Herr Jesus Christus sagte zu Petrus, »Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir«, Johannes 13, Vers 8. Nun, das hat er auch so gemeint. Er wird keine Gemeinschaft mit ihnen oder mir haben, wenn wir sündigen und weiter im Fleisch leben. Aber, sagt jemand, was sollen wir dann tun? Tun Sie das, was Simon tun musste. Er hat seine Füße ausgestreckt und der Herr hat sie gewaschen. So müssen auch wir zu ihm gehen und ihm unsere Sünden bekennen. Der erste Johannesbrief sagt es so. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Mit wir sind wir Christen gemeint. Treu und gerecht ist er, wenn er uns vergibt, denn es kostet das Blut Christi. Sie und ich wissen nicht, wie gottlos die alte Natur ist. Deshalb müssen wir zu ihm gehen, um uns reinigen zu lassen. Das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde, schreibt Johannes, 1. Johannes 1, Vers 7. Unsere alte Natur ist völlig verkommen. Gott hat keinen Plan, sie zu erlösen. Er gibt uns eine neue Natur. Und Sie und ich können in dieser alten Natur nicht für Gott leben. Wenn Sie weiter in der alten Natur leben, können Sie kein Kind Gottes sein. Jemand fragt, wenn nun ein Kind Gottes sündigt, was ist der Unterschied zwischen ihm und einem verlorenen Menschen? Der Unterschied ist der. Ein verlorener Mensch, der nachts herumgeht und die Stadt rot anmalt, kommt zurück und sagt, das nächste Mal nehme ich einen größeren Pinsel und einen größeren Eimer Farbe. Mensch, das macht Spaß. Das Kind Gottes aber schreit zu Gott, wenn es so etwas gemacht hat. Ach Gott, wie hasse ich mich dafür, das getan zu haben. Die Vorstellung, dass man irgendwie seine alte Natur trainieren und damit leben kann, ist falsch. Das führt zur Gesetzlichkeit. Gesetzliche Leute, diese Netten, die versuchen, ihr Fleisch unter Kontrolle zu halten, sie sind so fromm. Ich sage Ihnen, das sind die schlimmsten Klatschbasen, die Sie je getroffen haben. Dr. William R. Newell hat dazu einige sehr interessante Aussagen zu bieten, die ich Ihnen weitergeben möchte. Darauf zu hoffen, es in Zukunft besser zu machen, bedeutet, zu versäumen, sich allein in Christus zu sehen. Wer sagt, ich hoffe, dass es mir besser gelingt, der weiß, dass er es nicht schafft. Sich heute in Christus zu sehen und zu begreifen, dass nur der Geist Gottes, der in mir lebt, kann es schaffen. Weiter sagt Newell, wenn du von dir enttäuscht bist, dann hast du dir selbst vertraut. Wenn ich also sage, ach, ich bin so unzufrieden mit mir, nun, dann ist das gut, wenn ich unzufrieden bin mit mir. Sie wissen ja, dass aus dem Fleisch nichts Gutes kommt. Hören Sie auf, an sich zu glauben, und glauben Sie, dass Gottes Geist durch die neue Natur Sie befähigen kann, für Gott zu leben. Newell sagt auch, entmutigt zu sein ist Unglaube. Wenn ich sage, ja, ich bin wirklich entmutigt, dann heißt das, dass ich Gott nicht glaube. Gott hat eine Absicht, einen Plan und einen Segen für uns, und den muss man erfassen. Noch eine Aussage. Stolz sein ist blind sein. Wir können in uns selbst nicht vor Gott bestehen. Sehen Sie sich so, wie Gott Sie sieht. Und hier ist ein letztes Zitat. Mangel an geistlichem Segen kommt vom Unglauben, nicht von fehlender Hingabe. Diese tollen, frommen, hingegebenen Superchristen, die ständig von Hingabe reden, hängen mir zum Hals heraus. Wenn Gottes Segen fehlt, liegt es daran, dass wir Gott nicht glauben. Es liegt nicht an mangelnder Hingabe. Wirkliche Hingabe ist nicht Sache menschlichen Willens. Sie kommt von der Entdeckung, dass Gott uns segnet, trotz aller Unwürdigkeit und fehlender Hingabe. Nichts, was ich von Gott erhielt, kam durch meine Hingabe. Ich habe nichts, was ich ihm anbieten kann. Alles, was ich habe, bekam ich durch seine wunderbare Gnade. Ich habe Leute, die Hingabe predigen, in Scharen kommen sehen, um im Gottesdienst ihr Leben Gott hinzugeben. Ich bin es leid, immer wieder dieselben Leute kommen zu sehen. Und man kann ihnen auch nicht vertrauen. Sie waren unehrlich. Sie waren Schwätzer. Lassen Sie es sich von mir sagen. Sie brauchen sich nicht hinzugeben. Was Sie heute brauchen, ist der Glaube, dass Gott etwas tun kann und Sie gar nichts tun können. Und wenn jetzt jemand sagt, das ist ziemlich hart, hoffe ich, dass es das ist. Es ist meine Absicht, weil Paulus hier sehr klar ist. Fleischliche Gesinnung ist Feindschaft gegen Gott. Vers 7 und 8. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Diese Verse zeigen, wie hoffnungslos, unverbesserlich und absolut armselig das Fleisch ist. Das zerbricht jede Theorie, dass es einen göttlichen Funken im Menschen gebe und irgendwie eine geheime Neigung zu Gott da sei. Die Wahrheit ist, dass der Mensch Feind Gottes ist. Nicht nur tot in Sünden und Übertretungen, aktiv, in Rebellion gegen Gott. Der Mensch kann sogar religiös werden, um sich den lebendigen und wahren Gott und die Person Jesu Christi vom Leib zu halten. Der Mensch in seinem natürlichen Zustand würde, wenn man ihn in den Himmel brächte, dort eine Revolution in Gang setzen und eine Protestveranstaltung abhalten, bevor die Sonne untergegangen ist. Was auch immer vom Fleisch kommt, es ist für Gott nicht akzeptabel. Sogenannte gute Werke, Zivilisation, Kultur, der Fortschritt, mit dem sich der Mensch brüstet, sie ekeln Gott an. Religiöse Werke der Kirchenleute, getan in der Lauheit des Fleisches, sie reizen Christus zum Erbrechen. Siehe Offenbarung 3, Vers 15 bis 16. Ich frage mich, ob wir bereit sind, Gottes Einschätzung des menschlichen Rühmens anzunehmen. Das ist ein schreckliches Bild vom Menschen, aber es ist genau. Doch es gibt Befreiung im Geist Gottes. Bin ich bereit, es dem Heiligen Geist zu überlassen und aufzuhören, der schwachen, sündigen Natur zu vertrauen? Das ist die Frage. Das 8. Kapitel des Römerbriefs ist voll von Aussagen über die Unfähigkeit des Menschen und die Möglichkeiten Gottes. Davon mehr bietet die nächste Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.